Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Heute habe ich wieder einen speziellen Gast, der auch auf der 4. Nürnberger Sicherheitskonferenz als Referent vor Ort sein wird. Herzlich willkommen, Dr. Carsten Hesse. Hallo, Herr Dr. Hesse.
Ja, vielen Dank, Herr Zitzmann. Auch eine schöne Grüße an alle jetzt Teilnehmenden bzw. Interessierten an unserem Podcast.
Genau. Stellen Sie doch bitte für die Hörer und die YouTube-Fans mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Carsten Hesse. Ich bin Berater bei der Unternehmensberatung der Whistworkers GmbH aus München. Wir haben uns auf verschiedene Aspekte des Bedrohungsmanagements, des präventiven Bedrohungsmanagements spezialisiert. Uns geht es darum, Unternehmen eben auf spezifische Krisensituationen oder Bedrohungssituationen, die im Moment eintreten können, vorzubereiten, sodass sie dazu in der Lage sind, eben mit eigenen Ressourcen diese Bedrohungs- und Krisensituationen zu managen, für sie zum Vorteil zu handeln. Mein Spezialgebiet gemäß meiner Profession, ich bin Diplompsychologe, ist eben die psychologische Vorbereitung auf solche Krisen- oder Bedrohungssituationen. Das heißt also, dass ich versuche, den Unternehmen, sie dabei zu unterstützen, eben mit psychologischen Methoden und Hilfsmitteln Krisensituationen besser zu überstehen. Dabei geht es eben zum einen um die Mitarbeiter, sie eben auf solche Bedrohungen vorzubereiten, eben aber auch um die Unternehmen selber. Das heißt, dass wir uns Organisationsprozesse, Strukturen so ein bisschen dahingehend anschauen. Das kann man da gegebenenfalls optimieren. Und gerade in der aktuellen Zeit nehmen eben die virtuellen Bedrohungen stark zu. Das heißt also, wir stellen eben fest, aufgrund der aktuellen weltweiten Entwicklung, dass immer mehr Angreifer wegkommen von den realen Bedrohungen oder realen Konfrontationen hin zu virtuellen Konfrontationen. Da geht es eben um Themen wie Cybermobbing, eben Ransomware, dass man versucht, eben die Unternehmensdaten zu verschlüsseln und die Unternehmen im Nachgang dann zu erpressen, wenn sie einmal verschlüsselt sind. Oder dass man eben auch versucht, an interne Daten zu kommen, die zum eigenen Vorteil zu nutzen oder eben auch dem Unternehmen damit zu drohen, die zum Teil sensiblen Unternehmensinformationen irgendwo zu veröffentlichen, was natürlich zu erheblichen Nachteilen
ist. Gibt es ja zurzeit dieses aktuelle Thema DIHK und die ganzen IHKs deutschlandweit sind ja da gehackt worden und sind jetzt in Anführungszeichen offline. Teilweise gab es nicht mal E-Mail oder Fax oder sonst irgendwas. Also ist schon sehr spannend, wie sich das in den letzten Jahren geändert hat alles.
Ganz genau, das stellen wir eben auch fest, dass ich sagte, dass es immer mehr zu solchen virtuellen Bedrohungsszenarien kommt. Und Sie müssen sich das natürlich auch so ein bisschen aus der Perspektive des Angreifers vorstellen. Das ist für die natürlich auch in gewisser Weise einfacher. Sie können sich eben irgendwo auf der Welt an ihren Computerschreibtisch setzen und da eine Bedrohung oder eine Ransomware initiieren, ohne tatsächlich das Haus dazu verlassen zu müssen. Und sind unter Umständen dann auch noch vor irgendwelchen Zugriffen von internationalen Polizeibehörden geschützt, wenn sie sich an irgendeinen Ort verstecken, der den nationalen oder internationalen Polizeibehörden unter Umständen gar nicht zugänglich ist.
Ja. Vielleicht nochmal zu Ihrer Person. Sie haben ja Psychologie studiert, promoviert in dem Bereich. Wie kam es dann zu dem, dass ich sage, okay, dieses Krisenintervention, Krisenmanagement, das ist so mein Ding?
Das hat bereits im Studium begonnen. Also ich habe mich eben auf den Bereich der forensischen bzw. Kriminalpsychologie spezialisiert. Ich habe bereits im Studium mein Praktikum beim Bundeskriminalamt gemacht, damals eben bei der Abteilung für operative Fallanalyse, das, was man so schön als Profiling bezeichnet. Ja. Und da habe ich mir so ein bisschen die ersten Meriten verdient und die Leute damals haben mir gesagt, ja, sie können das, sie machen das ganz gut, machen sie weiter so. Und um da einfach so ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, habe ich meine erste tatsächlich berufliche Station in etwa Bochum absolviert, habe da eben die Neuzugänge, die Häftlinge betreut und mich mit denen wirklich unterhalten über lange Zeit, um einfach so ein bisschen auch die Täterperspektive dann zu verstehen und dann eben auch so ein bisschen erste Hand Erfahrungen mit Tätern zu sammeln. Und das hat sich eben ausgeweitet. Irgendwann wurde ich angesprochen von einer internationalen Krisenberatung, die eben weltweit tätig war und die sich eben nach einem Psychologen umgesehen haben, um eben auch die Kriseninterventionen vorzubereiten oder durchführen zu können, bei Opfern von extremer Gewalt. Das heißt, also wir reden dann über Entführungserpressungsopfer, mit denen ich mich eben lange beschäftigt habe, unterhalten habe und denen eben auch dabei geholfen habe, diese traumatischen Situationen so gut es geht zu bewältigen. Und dabei bin ich eben auch zu diesem Thema des Krisenmanagements gekommen. Das heißt also, wie kann man geeigneten psychologischen Maßnahmen Leute entweder auf solche Krisensituationen vorzubereiten oder eben dahingehend, dass man versucht, dahingehend, dass das gar nicht erst eintritt, und dann eben so weit vorzubereiten, dass sie Ressourcen oder Krisenmanagement-Optionen eben an den Tag legen oder in ihrem Unternehmen implementieren, um es gar nicht erst dazu kommen zu lassen.
Bei dem Vortrag bei der Nürnberger Sicherheitskonferenz, den Sie halten werden, geht es um das Thema Social Engineering. Alles immer auf Neuhochdeutsch, natürlich alles in Englisch. Können Sie mal den Begriff so für den Laien, der jetzt noch gar nichts damit zu tun hat, mal so ein bisschen erläutern, um was geht es da?
Ja, Social Engineering ist letzten Endes ein ja, so neuer Begriff auch gar nicht mehr. Der wurde eben in den 80er Jahren von dem relativ berühmten Hacker Kevin Mitnick etabliert, dem es eben gelungen ist, mit psychologischen Methoden tatsächlich Menschen zu manipulieren. Also er hat eben angefangen als klassischer Hacker mit technischen Methoden, aber dann ist er dann irgendwann umgestiegen, eben auch Leute anzurufen. Das ist das, was heute immer noch gemacht wird, zum Beispiel eben Mitarbeiter von Telefongesellschaften. In den Vereinigten Staaten war es eben früher möglich, mit einer geschickten Manipulation an freie internationale Telefonanrufe zum Beispiel zu bekommen. Und das hat er eben geschafft, indem er eben die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter in den Telefongesellschaften angerufen hat, denen eben eine relativ plausibel klingende Cover-Story erzählt hat, um sie dazu zu bringen, ihm eben Freitelefonate zu gewähren. Oder eben auch, er hat das dann ausgeweitet, dass er Unternehmen angerufen hat und denen eben auch wiederum mit einer sehr plausibel klingenden Legende, also eine Hintergrundgeschichte, Informationen zu entlocken. Und diesen Begriff oder dieses Vorgehen hat er dann eben irgendwann als Social Engineering bezeichnet. Also letzten Endes ist es eine psychologische Motivation mit einem dezidierten Ziel, um eben an Informationen zu gelangen oder eben mitarbeitende Unternehmen, das ist das, was heute eben vor allen Dingen gemacht wird, zu etwas zu bringen, sie zu einer Handlung zu bringen, die sie eigentlich normalerweise gar nicht tun würden. Also da gibt es dann zum Beispiel, es ist heute ein weites Feld, angefangen von der Entlockung von Informationen, die die Mitarbeiter denen dann mitteilen, der Mitteilung von Passwörtern oder Credentials, wie man heute eben auch sagt, um sich Zugang zu Unternehmensnetzwerken zu schaffen, bis hin eben zu Finanzmanipulationen. Das ist dieses Thema, da haben Sie das auch schon mal gehört, das Sea of Words. Da wird jemand dann eben angerufen von einem vorgeblichen Manager, und dem dann mitgeteilt wird unter höchster Geheimhaltungsstufe, dass eben ein Joint Venture geplant ist, ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen zum Beispiel. Und da müsste jetzt sofort eine bestimmte Summe überwiesen werden, um eben dieses Projekt nicht zu gefährden. Und das eben dann gerne auf irgendein Offshore-Konto. Und wenn man genug Druck aufbaut und wenn man die Geschichte möglichst plausibel dann eben verkauft, dann wirkt das für die Buchhalter, die da tatsächlich tätig sind, unter Umständen glaubhaft. Das ist dann ein Manager, den hat man noch nie gesehen und der erzählt, ich bin jetzt ganz wichtig hier und wir müssen das jetzt unbedingt machen, sonst steht die Unternehmenszukunft in Gefahr oder in der Schwebe und mit dementsprechendem Druck und dann heute auch noch die Situation, dass eben pandemiebedingt immer noch sehr, sehr viele Mitarbeitende sich im Homeoffice befinden, da keine Möglichkeit haben, face-to-face mit dem Manager in Kontakt zu treten, dann wird eben diese Überweisung dann von den Buchhaltern ausgelöst. Und dann ist das Geld natürlich, wenn es auf irgendein Offshore-Konto geht, tatsächlich weg und nicht mehr rückholen.
Ja,
also die aktuellen Methoden des Social Media.
Ja, also Enkeltrick auf Geschäftsebene.
Genau. Und aktuell, das haben vielleicht die Zusehenden eben auch schon mitbekriegt, ist aktuell diese Europol-Masche schwer in Mode. Das heißt also, da werden irgendwelche Leute dann angerufen von einem vorgeblichen Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol. Und dann wird diesen Menschen, den man angerufen hat, dann erzählt, ja, wir haben jetzt im Zuge von Ermittlungen gegen die Drogenmafia, gegen Drogenkartelle identifiziert, dass ihr Konto, genau ihr Konto von dem Angerufenen, eben für missbräuchliche Zwecke missbraucht wird. Das heißt also, über ihr eigenes Konto wird letzten Endes Drogengeld gewaschen.
Wahnsinn. Dann
wird denen eben Aufbau einer Drohkulisse angedroht, wenn sie jetzt nicht mitarbeiten, wenn sie uns nicht von Europol unterstützen, dann werden wir zum einen eben ihr Konto sperren und zum anderen alles, was auf ihrem Konto drauf ist, letzten Endes dem Europol-Konto dann zuschieben, sodass das hier komplettes Geld verloren ist. Und wenn die Drohkulisse eben stark genug ist, lassen sich die Leute darauf ein und werden dann am Ende dazu gebracht, dass sie tatsächlich Geld auf ein vorgebliches Europol-Konto dann transferieren, um dann eben sicherzustellen, dass ihr eigenes Geld dann nicht in irgendeiner Weise von diesen Ermittlungsmethoden betroffen ist. Und natürlich kann man sich vorstellen, das Geld ist dann weg. Und die Leute sagen dann, oh, das würde mir nie passieren und ich lasse mich ja nie auf solche Geschichten ein. Aber das ist genau das Problem, wenn Sie zum Beispiel einen Menschen haben, der nicht internetaffin ist oder der vielleicht ein bisschen lebensälter ist, der sich mit solchen Geschichten nicht auskennt, wird dann angerufen und dem wird dann eben solche Geschichten erzählt, genau wie beim Enkeltrick. Der glaubt das dann auf einmal oder ist da vielleicht unsicher und will dann eben auch keinen Fehler machen und wird dann unter Umständen eher dieser Manipulation anheimfallen, als eben ein Jugendlicher, der eben sich perfekt im Internet auskennt und solche Scans dann relativ schnell identifiziert. Aber auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten für, also da sind auch Jugendliche nicht vorgefeit. Es gibt eben den sogenannten Tinder-Scam, das ist ja eine von den ganz bekannten Online-Dating-Portalen. Auch da sind mittlerweile Betrüger unterwegs, die gezielt eben auch Jugendliche angreifen und denen eben nach einer Kontaktanbahnung irgendwas davon erzählen, hey, hast du nicht Lust, ein bisschen Geld in Bitcoins zu investieren? Du weißt, das ist eben die Rakete und ich habe da einen ganz tollen Geheimtipp, mit dem man eben in kürzester Zeit sehr, sehr viel Geld machen kann. Und die Leute glauben das dann, weil sie eben diesen Menschen, der da am Ende, am anderen Ende des Telefons hängt oder am anderen Ende des Bildschirms, sitzt dann für attraktiv halten oder glaubwürdig halten oder weil es einfach ein nett wirkender Mensch ist und lassen sich eben auf diese Geschichten ein, werden dann eben auf so ein Bitcoin, so eine Bitcoin-Seite dann gelenkt, wo sie dann Geld investieren sollen, um dann eben sehr, sehr schnell sehr reich zu werden. Und dann ist das natürlich dementsprechend auch weg. Also es gibt mittlerweile eine ganz große Bandbreite an solchen Trickbetrügern, die eben alle letzten Endes auf Social Engineering basieren, also der psychologischen Motivation mit eben gezielten Mitteln unter Ausnutzung eben von Neugier, von Vertrauen, all diesen psychologischen Faktoren, um eben Leute dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun.
Ja, die Opfer machen es den Tätern auch zum Teil natürlich dadurch einfach, dass sie auf sozialen Medien, wo auch immer, hier verschiedenste Informationen von sich preisgeben. Und wenn ich halt vor 200 irgendeiner Veranstaltung war mit 1000 Leuten und dann kommt jetzt einer und sagt, wir haben uns doch da kennengelernt, das ist natürlich die Gefahr, dass ich, ja, könnte schon sein, keine Ahnung, und schon habe ich jetzt jemand zu jemandem Zugang, der eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat.
Absolut richtig. Das sind genau die Methoden, die man eben heute nutzt, dass man sich als Betrüger, als Trickbetrüger auf solchen Messen rumtreibt, um da Leute zu kontaktieren. Aber was ich sagte, also viele machen es tatsächlich heute online, also man weiß, dass zum Beispiel diese Trickbetrüger mit den Telefonanrufen, die ich gerade genannt habe, da sitzen Leute mit wirklich guten Deutschkenntnissen, die man extern dafür akquiriert hat. Die sitzen zum Teil in Ländern wie Indien, in Nigeria, im Laos. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Orte, an denen die Leute sitzen oder von denen die aus agieren, um dann eben die Leute anzurufen. Zum Teil eben werden explizit auch Leute mit Deutschkenntnissen oder Englischkenntnissen in diesen Ländern gesucht, um gezielt eben Leute zu kontaktieren. Das ist also, mehr oder weniger gibt es da weltweit agierende Strukturen, die eben in diesem Trickbetrugbereich dann tätig sind.
Sehr schön. Und darüber werden Sie dann bei der Sicherheitskonferenz referieren, bei dem Vortrag?
Ganz genau. Also ich habe mich dabei auch so ein bisschen auf die Zielgruppe werde ich mich spezialisieren. Das heißt also, es gibt sehr, sehr gezielte Methoden, auch im Bereich der Sicherheit, also wo man versucht, vor allen Dingen Sicherheitsmitarbeiter, die im Empfangsbereich tätig sind oder die eben auch Telefonservices anbieten, gezielt zu kontaktieren, weil man gerade davon ausgeht, dass in diesem Bereich die Mitarbeiter da nicht so dezidierte Kenntnisse über dieses Social Engineering-Thema haben. Und gerade da sollten die Leute, die da arbeiten im Empfangsbereich, im Bereich des Telefonservices dezidierte Kenntnisse über diese Anbahnung, so diese Kontaktmethoden haben, um darauf richtig zu reagieren, um vor allen Dingen eben solche Trickbetrüger so schnell wie möglich zu entlarven. Das ist für uns eben auch immer das maßgebliche Ziel, Awareness zu schaffen, also die Aufmerksamkeit für solche Art von Trickbetrügern. Wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn die vorgehen, die Methoden sind letzten Endes doch schon vergleichbar in diesem Bereich, dann kann man das relativ schnell identifizieren und man weiß eben schnell, oh, da ist einer, der versucht, mich gerade übers Ohr zu hauen oder aufs Kreuz zu legen und dementsprechend kann man das dann abwenden. Das ist so ein bisschen das Ziel, den Mitarbeitern im Sicherheitsbereich bei der Sicherheitskonferenz sehr, sehr konkrete Methoden vorzustellen. Wir haben auch kleine Filmbeispiele vorbereitet, wie sowas also live in Action dann tatsächlich aussieht, wie man sich sowas vorstellen kann, um die Leute darauf vorzubereiten.
Sehr spannend. Also da bin ich schon sehr interessiert, dass wir es dann uns anschauen. Und im Folgetag, am 19. Januar, gibt es ja dann einen Workshop zu dem Ganzen. Für wen ist denn dieser Workshop gedacht?
Der Workshop richtet sich vor allen Dingen an Führungskräfte in den Sicherheitsunternehmen. Das Ziel dabei ist, dass wir versuchen, den Leuten genau dieses Handwerkszeug an die Hand zu geben, um ihren eigenen, ihnen unterstellten Mitarbeitenden dann eben auch diese Kenntnisse weiterzugeben. Das heißt also, wenn Führungskräfte über dieses Thema informiert sind, wenn sie dementsprechend Aufmerksamkeit haben, wenn sie die konkreten Tricks kennen, wir werden das dann auch an ein paar Beispielen im Rollenspiel auch so ein bisschen durchführen. Wie sieht sowas aus? Wie ist eine Anbahnung? Wie bekommt man auch Informationen im Internet über potenzielle Zielpersonen? Dann können Sie dieses Wissen, was Sie im Workshop erlangt haben, dann an die Ihnen unterstellten Mitarbeitenden weitergeben, um sie dementsprechend dann auch im Sinne eines Peer-Support-Konzepts dann eben auch weiterzubilden, vor Ort weiterzubilden, um ihnen diese Kenntnisse dann an die Hand zu geben, dass sie in ihrem eigenen Job dann im Empfangsbereich oder im Sicherheitsbereich auch gegen solche Angriffe dann gewappnet sind.
Ja, Herr Dr. Hesse, ganz herzlichen Dank für diese Anteasern. Und wer jetzt das Ganze gern mitnehmen möchte, hier unten drunter gibt es die Kontaktdaten für die Sicherheitskonferenz, auch für die Anmeldung für den Workshop. Und ja, dann sehen wir uns am 18. Januar. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank und bis dann.
Sehr gerne, Herr Dr.
Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Zitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.